Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Die Hintergrundsendung auf DRS 1. Wir reden heute über Babyfenster. Seit 11 Jahren gibt es am Spital Einsiedler ein Babyfenster und seit genau einer Woche gibt es ein zweites am Spital Davos. Seit 2001 sind 7 Kinder in das Babyfenster zu Einsiedler gelegt worden. Jedes Mal hat man davon in den Medien gehört. In den Mittagsnachrichten von Schweizer Radio DRS hat das am 21. Februar von dem Jahr, wo das letzte Baby ist in das Fenster gelegt worden, so getönt.
In Einsiedeln hat jemand gestern gegen Abend ein kleines Mädchen ins sogenannte Babyfenster gelegt. Das Baby sei etwa 1 Monat alt, teilte das Spital Einsiedeln mit. Das Babyfenster soll helfen, dass Neugeborene nicht anderweitig ausgesetzt werden. Das kleine Mädchen bleibt vorläufig im Spital.
Und damit fährt viel Arbeit an. Es gibt Beteiligte, die rund um das Babyfenster zu tun haben, wenn ein Kind aber wirklich dann reingelegt wird. Eine Hebamme, die Dienst hat, der Spitaldirektor, die Vormundschaftsbehörde, die Pflegeeltern und schlussendlich die Adoptiveltern. Die alle kommen in der nächsten Stunde zu Wort auf dieser Seite und eine Frau, die ihr Kind in ein Babyfenster gelegt hat und das mittlerweile fast 21-jährige Berner Findelkind. Die alle erzählen ihre Geschichte im Doppelpunkt über das Babyfenster. Sendung von der Regula Zinder.
Kommt man zum Spital Einsiedeln, so sind es genau 10 Schritte vom Haus Eggene weg zum Babyfenster. Zentral und doch diskret, nicht direkt beim Eingang ist es. Das gut isolierte Fenster lässt sich problemlos aufklappen. Man hört es kaum und muss ganz gut herhören. Die Hebamme Lisa Kaufmann hat das Babyfenster fussen aufgemacht. Schon durch die Scheibentüre sieht man ein frisch bettetes Zöglingsbettli, das im Spital innen steht. Als erstes fällt ihm aber auf, dass auf dem Duvet ein handschriftlich angeschriebenes Kuvert liegt. An die Mutter steht drauf.
Innen dran ist der Brief selbstverständlich vereinheitlicht und Computer geschrieben, aber angeschrieben ist der Brief von uns von Hand.
Und der wird mitgenommen?
Der wird eigentlich in fast allen Fällen wird der mitgenommen. Und für den Fall, dass die Mutter den mal liegen lassen würde, ist er auch auf der Internetseite vom Babyfenster auch noch mal veröffentlicht, dass sich wirklich die Mutter könnte wieder bei uns melden und ihre Daten können erhalten, die sie braucht.
Liebe Mutter, Sie haben ein Baby geboren. Dazu gratulieren wir Ihnen ganz herzlich. Mit der Abgabe des Babys ins Babyfenster Einsiedeln eröffnen Sie ihm einen neuen Lebensweg, eine neue Chance, im Leben glücklich zu werden. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie für das Kind nur das Beste wollen. Wir haben Verständnis für die schwere Entscheidung, die Sie getroffen haben, und dürfen Ihnen auch bestätigen, dass Sie sich mit der Abgabe nicht strafbar machen. Sie haben das Recht, das Baby bis zu einem allfälligen Adoptionsvollzug zurückzufordern. Eine Adoption kann frühestens nach 1 Jahr nach der Abgabe erfolgen. Für Ihr Kind ist es von Vorteil, wenn Sie ihm auf einem Zettel einen Namen mitgeben und ihm in einem verschlossenen Umschlag Informationen über seine Herkunft hinterlassen. Einen solchen Brief können Sie uns auch nachträglich zukommen lassen. Er wird bei der Vormundschaftsbehörde Einsiedeln aufbewahrt und dem Kind spätestens zum Zeitpunkt seiner Volljährigkeit übergeben. Viel Kraft und Mut wünschen Ihnen Spital Einsiedeln, Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, Vormundschaftsbehörde Einsiedeln.
Im Kuvert ist der Brief in 8 verschiedene Sprachen übersetzt, auf Kosovarisch und Türkisch. In all diesen Sprachen kann man den Brief auch im Internet auf babyfenster.ch nachlesen. 3 Minuten nachdem das Babyfenster zugemacht worden ist, geht der Babyfensteralarm los. Ist das Fenster einmal zu, kann man es fassen nicht mehr aufmachen. Das Bettli steht drinnen im Spital im Gang von einer Praxistracht. Aber gesehen tut man es trotzdem nicht. Es hat nämlich ein Paravent vor dem Bettli.
Genau, das dient als Sichtschutz, dass Besucher oder Patienten vom Spital nicht können sehen, wenn ein Kind abgegeben wird, ist das mit einem Paravent verdeckt.
Und eigentlich ist es wirklich im Gang, aber eben geschützt. Eigentlich auch der, so wie ein Plexi-Bau. Jetzt sieht man es von innen noch, wo das Bettli schützt, dass es wirklich warm hat. So ein bisschen wie ein wärmer Raum ist.
Das ist genau richtig, ja. Und das können wir dann öffnen, das Plexiglasfenster, und können das Kind dann auch entgegennehmen.
Das ist jetzt nicht ein normales SMS, es steht einfach Babyfenster bei euch auf dem Handy, auf dem Display.
Das ist genau richtig. Das sind unsere Geschäftstelefone, die wir jeden Tag mit uns umtragen. Und dann erscheint einfach die Meldung darauf, dass das Babyfenster-Alarm losgegangen ist.
Ein solcher Alarm geht bei euch los und bei wem sonst noch? Beim Spitaldirektor und wem noch?
Also geht auch an die Pflegestation vom Wochenbett. Für den Fall, dass die Hebamme gerade mal an einer Geburt beschäftigt wäre, ist klar, können wir nicht zu jeder Zeit gerade davor rennen, wenn ein Kind abgegeben worden ist. Darum geht es zur Sicherheit auch noch an die Pflegefachfrau vom Wochenbett, sowie auch am Notfall zu den Pflegefachfrauen.
Aber schon einfach die Regel ist, die erste, die hergeht, das ist die Hebamme.
Das ist in der Regel so, genau, dass wir eigentlich Kinder in Empfang nehmen. Auch nachdem das Kind abgegeben wurde, kommen sie direkt zu uns in den Gebärsaal, wo wir die Erstversorgung übernehmen.
Und ihr seid letztes Mal zum Einsatz gekommen, das war im Februar von diesem Jahr, war Fasnacht. Ein Kind ist reingelegt worden. Erzählt mal.
Das ist richtig, ja. Ich hatte Dienst gehabt am Fasnachtsmontag, als das letzte Kind abgegeben worden ist. Und das war so, gewesen, dass auch, wie Sie es jetzt gehört haben, der Alarm auf meinem Telefon losgegangen ist.
Dann war es für Zeit gewesen.
Ich meinte, es war nach 5 Uhr gewesen. Genau. Und dann nachher, eigentlich ziemlich am Ende meiner Dienste, ich habe bereits 10 Stunden gearbeitet gehabt. Dann habe ich mich auf den Weg runtergegeben. Der Gebärsaal liegt einen Stock höher, wie das Babyfenster ist. Und dann hat man das Kind schon von weitem gehört brüllen. Und dann wusste ich, es gilt der Ernst, es ist das Kind abgegeben worden. Dann habe ich die Plexiglaskasten aufgeschlossen, habe das Kind mit dem Bett in Empfang genommen. Und dann sind wir direkt auf in die Gebärabteilung. Und da habe ich mir zuerst mal einen Eindruck von dem Kind verschafft, wie es ihm geht, ob es überhaupt gesund ist, ob gerade irgendetwas als Erstversorgung im Vordergrund gestanden wäre. Und dann haben wir aber festgestellt, im Moment geht es dem Kind gut. Dann haben wir in aller Ruhe die Vormundschaftsbehörden informieren und den Kinderarzt dazu holen.
Die 7 Babys, die in den 11 Jahren, wo es die Einsiedler-Babyfenster gibt, sind abgegeben worden, sind meistens bei Tag hineingelegt worden. Es gibt auch keinen Wochentag oder eine Jahreszeit, wo mehr Babys abgegeben wurden. Bei allen ist ein Drogenscreening gemacht worden. Keins ist positiv getestet worden.
Also unsere Beobachtung ist und unsere Erfahrung zeigt, dass Kinder immer sehr liebevoll abgegeben werden. Dass die haben eigene Deckel dabei. Die sind eigentlich in der Regel immer angelegt, schön warm, dass sie nicht mehr frieren müssen. Es gibt Kinder, die haben ein Tierchen dabei, ein anderes Kind hat zum Beispiel einen Nuki dabei gehabt, oder auch gewisse Kinder kommen mit dem Shoppen. Dann heisst das wirklich, die Mutter hat sich gut vorbereitet, hat das Kind auch ernährt und hat es da wohl umsorgt bei uns abgegeben.
Und Briefe? Sind Briefe dabei?
Ja, es sind immer wieder Briefe dabei, wo auch das Geburtsdatum des Kindes drin steht oder auch ein Name, den die Mami dem Kind weitergegeben hat und auch Angaben, die das Kind könnte brauchen, wieso das abgegeben worden ist.
Liebe Felicitas, ich hoffe, du wirst mir eines Tages verzeihen, dass ich dich weggegeben habe. Ich habe es getan, weil ich denke, dass es dir besser gehen wird in einer Familie, die sich schon lange ein Kind wünscht und die dir viel Zeit und Liebe geben kann. Für mich waren es die schönsten Stunden, in denen ich dich bei mir hatte. Du warst das schönste Baby, das ich jemals gesehen habe. Ich wünsche dir, dass du es besser machst als ich und hoffentlich einmal eine gute Mutter wirst. Ich bete zu Gott, dass wir uns wiedersehen. Ich liebe dich, deine Mutter.
Jetzt ihr, geht mit deinem Gebärsaal umsuchen, der Kinderarzt kommt dazu. Und dann, wie geht es weiter?
Also die erste Zeit ist sehr intensiv. Das ist meistens ist man gerade ein paar Stunden beschäftigt mit dem Kind, bis die Erstversorgung abgeschlossen ist, bis das Kind ernährt ist und wieder zufrieden ist. Nachher geht es in den normalen Pflegealltag, über was auf einer Wochenbettstation eigentlich herrscht. Klar tut man so ein Kind intensiver betreuen, weil die Pflege von Mami fehlt ja und die muss von uns übernommen werden. Das heisst, wir kümmern uns jeden Tag liebevoll um das Kind, dann zu ernähren, dann zu betteln, dann zu umsorgen und geben ihm natürlich auch mal Nähe, wenn es das braucht.
Also ich nehme an, ihr hättet alle Baby gerne, sonst hättet ihr nicht Hebamme geworden. Aber die hat er ein bisschen lieber.
Sie wachsen einem natürlich mehr ans Herz, weil eine Mami ist nicht da. Also, das heisst, wir haben viel intensiveren Kontakt zu so einem Kind, wie das sonst der Fall ist. Und dann ist es so, dass man natürlich mit diesen Kindern mitfühlt und natürlich auch, wenn man weiss, was das Kind schon in seiner frühen Lebenszeit schon alles durchgemacht hat und erlebt hat.
Es haben ja nicht alle einen Namen, der im Brief mitgeliefert wird. Geben dir immer noch schon so einen inoffiziellen Namen im Spital?
Ja, selbstverständlich kommen die bei uns so einen Namen über. Das heisst nicht, dass nachher die Adoptionsfamilie diesen Namen übernehmen müsste, aber wir müssen das Kind ja irgendwie benennen und auch unsere Daten irgendwo festhalten.
Ist jetzt das erste Kind gewesen, das ihr Dienst gehabt habt, im Februar?
Es ist das erste Kind, das ich entgegengenommen habe, aber es ist nicht das erste Kind, das ich als Babyfensterkind durfte betreuen in Einsiedeln.
Aber wie ist es so zuerst, als ihr jetzt einen Empfang genommen habt? Hey, was ist das, was so ein bisschen mit euch vorgegangen?
In der Situation selber ist mir gar nicht bewusst gewesen, was ich jetzt hier erlebe. Das ist dann erst später, als eigentlich die Ruhe eingekehrt ist, habe ich dann auf dem Heimweg gemerkt, jetzt ist es mir passiert, ich durfte ein Kind in Empfang nehmen und dann läuft erst der ganze Film ab. Für mich als Hebamme steht natürlich immer noch sehr das grosses Thema, wie geht es der Frau, deren Mutter, die das Kind zu uns gebracht hat. Das Kind ist nachher in den besten Händen, das kommt von uns jede Pflege über, die man sich noch vorstellen kann, aber die Mutter ist alleine. Wie geht es ihr rein von den emotionalen Gefühlen, die sie hat, wie fühlt sie sich, wie geht es ihr psychisch und dann auch rein körperlich. Die Frau hat eine Geburt hinter sich, die eigentlich in den meisten Fällen nicht medizinisch betreut ist und dort sind natürlich wirklich viele Gedanken dann von mir als Hebamme bei Mami.
Und sie auch Gedanken da, warum hat sie es jetzt weggegeben? Also heute, wo ja eigentlich alleinerziehende Frau oder ledige Mütter auch nicht mehr dieser Schmach ausgesetzt sind, wie sagen wir jetzt vor 50 oder vor 100 Jahren.
Selbstverständlich macht man sich diese Gedanken, aber ich denke, niemand gibt das Kind leichtfertig ab. Die Frauen haben sich das wohl überlegt, einen Schritt, und haben sich darum auch ein Babyfenster gemeldet und ihr das Kind da abgegeben. Und darum habe ich eigentlich grossen Respekt bei diesen Frauen, dass sie sich für diese Lösung entschieden haben. Aber selbstverständlich macht man sich Gedanken, wieso hat es so weit kommen und hätte man dieser Frau nicht auch anders können helfen können.
Heute sind die Baby auf der Geburtenabteilung 24 Stunden bei den Müttern. Ein Babyfenster-Baby lässt Hebammen nicht im Säuglingszimmer. Sie sind genau ein bisschen bei allen, meistens im Stationszimmer bei jemandem, der Dienst hat, sagt Lisa Kaufmann. Ein bis zwei Wochen bleibt das Baby auf der Säuglingsabteilung vom Spital einsiedeln. Dann kommt es zu einer Pflegefamilie. Man weiss nicht genau, wie viele Kinder, die ins Einsiedler-Babyfenster gelegt wurden, wieder bei ihren Müttern sind. Die Vormundschaftsbehörde einsiedeln, die es wüsste, untersteht der Schweigepflicht. Darum gehen wir kurz nach Deutschland. Zara Soltau ist heute 23. Sie lebt in Hamburg im Sternipark. Das ist ein unabhängiger Verein, der Babyfenster und Einrichtungen für Mütter in Not betreibt. Sternipark hat vor 12 Jahren das erste Babyfenster in Deutschland eröffnet. Vor 4 Jahren hat Zara Soltau ihren Sohn Darren, der dann gerade 3 Tage alt war, in Hamburg-Altona in ein Babyfenster gelegt.
Ja, also ich hatte so einen Engel und einen Teufel auf der Schulter sitzen. Der eine hat gesagt, alles wird gut, das ist der richtige Weg, was du machst. Und der andere hat halt gesagt, okay, du kannst dein Kind eigentlich nicht da reinlegen, der wird dich total vermissen und du weißt gar nicht, wo der hinkommt. Der wird in eine fremde Familie kommen und wer weiß, ob du den je wiedersehen wirst. Also das ist so in meinem Kopf rumgegangen.
Und dann hat sie nicht fast das Herz abgedreht, als sie das Kind...
Es war schrecklich. Also bei mir war es ja auch so, dass ich wirklich das Kind reingelegt habe und ja, im selben Moment sozusagen noch die Notruf-Hotline angerufen habe vom Verein und gesagt habe, es ist mein Kind, ich möchte das Kind auch gerne haben. Ihr müsst mir einfach nur helfen bei den weiteren Schritten.
Aber sie waren noch vor der Babyklappe zu und sie haben angerufen zu Sternipark, es ist jetzt soweit, ich habe das Kind in die Klappe gelegt, aber eigentlich möchte ich das gar nicht.
Mhm. Also in dem Moment gab es für mich einfach keinen anderen Ausweg. Also ich wollte das Kind schon da reinlegen, es war einfach nur so, ich wollte denen einfach nur klar machen, dass ich das Kind auch wieder haben will. Also dass ich es jetzt nicht reinlege, um es loszuwerden oder weil ich mich nicht drum kümmern kann. Es war einfach, dass ich in dem Moment einfach viel Zeit für mich brauchte, viel Zeit für meine Familie brauchte, denen das beizubringen und einfach zu gucken, wie mein Leben so weitergeht.
Zara Soltau ist mit 18 schwanger geworden.
Also es war so, ich bin trotz Pille schwanger geworden, habe dann im 6. Monat festgestellt, dass meine Regel ausblieb und war bereits da nicht mehr mit dem Vater zusammen. Und habe dann halt gedacht, naja, das wird vom Stress kommen, von der Ausbildung. Und ja, habe dann festgestellt, dass ich aber schwanger bin, war nicht beim Arzt. Und habe halt gedacht, okay, das passt so gar nicht in mein Leben. Ich war halt in der Ausbildung zur Bankkauffrau damals und wollte halt erstmal Karriere machen, wie die meisten das halt wollen. Karriere machen, einen perfekten Mann haben und dann an Kinder denken. Und ich habe es dann verheimlicht. Ich habe noch bei meinen Eltern gelebt. Habe es verheimlicht, indem ich weite Klamotten getragen habe. Dazu muss man aber auch sagen, mein Bauch war jetzt nicht wirklich groß. Also man hätte denken können, dass ich einfach ein paar Kilo zugenommen habe. Ja, und wie das zu 2008 so halt auch war, da waren die Babydolls total im Trend. Und ja, die konnte man gut anziehen. Die waren ja nicht so eng am Bauch. Und ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich.
Also waren Sie im Sommer schwanger, als Sie diese, das sind diese losen, großen Tops eigentlich, die dann oberhalb der Taille werden die dann immer weiter. Und darunter verschwindet eigentlich der Bauch. Aber trotzdem, ich stelle mir vor jetzt, der Bauch ist ja manchmal auch kugelrund oder so. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie sich noch einen Gürtel umgeschnallt?
Also bei mir war das gar nicht so der Fall, dass mein Bauch irgendwie rund war. Also es ist auch so ein medizinisches Phänomen, was die Ärzte nicht wirklich erklären können. Also bei vielen Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen, ist das halt so, dass der Bauch halt gar nicht wirklich nach vorne rauswächst, sondern mehr in die Breite geht und die Kinder sich wirklich verstecken. Also man sieht es nicht wirklich, dass die Frauen schwanger sind. Und so war das halt auch bei mir. Also ich sah halt eigentlich nur so aus, als wenn ich ja so 5 Kilo zugenommen hätte, ein bisschen gut gegessen hätte und ja.
Und hat Sie niemand auf diese Gewichtszunahme dann angesprochen?
Also nicht wirklich. Also meine Mutter hatte mal gefragt, ob es mir gut geht, ob alles okay ist. Und ich meinte so, ja, ein bisschen Stress auf der Arbeit und ja, ein bisschen Füllegefühl so. Aber sonst hat mich eigentlich direkt niemand drauf angesprochen.
Sarah Soltau hat sich im Internet kundig gemacht und ist auf einen Sternepark gestossen. Eine Mutter-Kind-Einrichtung, die OBB-Fenster betreibt. Das Kind zu behalten, war in diesem Zeitpunkt keine Option für sie.
Bei mir war es halt so, dass ich mir gesagt habe, dieses Kind passt nicht in mein Leben und ich will es eigentlich gar nicht haben. Und deswegen war für mich eigentlich der Entscheid, dass ich das Kind komplett weggebe. Für mich gab es da in dem Moment nicht wirklich die Option, dass ich das Kind behalte und mir irgendwie an das beigestanden wird.
3 Monate später ist es dann soweit gewesen.
Also es war so, ich war zu Hause und habe eine heiße Dusche genommen und bin dann in mein Zimmer. Ist mir dann die Fruchtblase geplatzt. Und ja, ich habe es dann alles sauber gemacht und so getan, als wenn nichts los wäre. Ich hatte halt ziemlich starke Wehen zu dem Zeitpunkt auch schon. Meine Eltern waren halt noch wach, deswegen musste ich halt gucken, dass ich diese Schmerzen irgendwie unterdrücke, damit die halt nichts mitkriegen. Und also es war abends, es war ungefähr so 9:30. Ja, 11 sind sie dann ins Bett, endlich. Also habe ich mir dann nur gedacht, ich habe mich dann aus dem Haus geschlichen, habe mir einen Krankenwagen gerufen. Die kamen dann auch relativ schnell und haben mich dann halt ins Krankenhaus gebracht. Ich habe dort auch meine Daten angegeben, weil ich mir einfach auch nicht, also weil ich auch nicht wirklich wusste, ob ich jetzt die Daten angeben muss oder ob ich es auch geheim halten kann. Also es ging dann noch relativ zügig. Um 4:02 war er dann auf der Welt. Also ich lag ungefähr 4 Stunden dort im Krankenhaus, bevor er dann auf die Welt kam. Ja, die im Krankenhaus wussten natürlich nicht, dass ich mein Kind nicht behalten möchte, haben es mir dann natürlich auch auf die Brust gelegt sofort und dass einfach diese Bindung stattfinden kann, die ja sehr wichtig ist in den ersten Stunden. Und da habe ich schon gemerkt, okay, da sind Gefühle, mit denen ich nicht gerechnet hätte. Also da habe ich schon gemerkt, es ist, glaube ich, nicht so einfach, das Kind einfach so wegzugeben. Und da ist halt bei mir so ein Schalter auch umgelegt, wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich möchte das Kind haben, aber ich kann halt nicht sofort mit dem Kind nach Hause gehen. Ich brauche einfach Zeit für mich.
3 Tage später ist Sarah Soltau aus dem Spital entlassen worden.
Also es war dann so, ich wurde aus dem Krankenhaus entlassen und bin dann zur Babyklappe mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren und habe mein Kind dann auch dort reingelegt. Weil ich in dem Moment einfach auch nicht weiter wusste, weil ich, es wäre halt ein bisschen komisch gewesen, mit dem Kind nach Hause zu fahren und zu sagen, hallo Mama, hier bin ich, hier ist dein Enkelkind. Überraschung, so, also es wäre halt nicht möglich gewesen.
Aber trotzdem, Sie waren ja ein paar Tage im Spital.
Genau.
Was haben Sie denn Ihren Eltern gesagt? Ich war jetzt ein paar Tage bei einer Freundin und einem Freund.
Genau, ich habe gesagt, dass ich bei meinem Freund schlafe und das wurde mir dann auch geglaubt. Ich meine, ich war ja volljährig und von daher hätten meine Eltern da ja auch nichts gegen sagen können.
Dass Sarah Soltau ihren Bub, der Darren, in die Babyklappe zu Hamburg-Altona gelegt hat, war eigentlich ein Hilferuf von der jungen Mutter. Der Darren war mit Kuscheltier und Geburtsunterlagen im Babyfenster und Sarah Soltau hat der Institution Sternepark angerufen. Der Darren ist dann zu Pflegeeltern gekommen. 5 Wochen lang war er dort und 1 bis 2 Mal pro Woche ist ihn Sarah Soltau dort besuchen. In der Zwischenzeit ist sie von Sternepark vorbereitet worden, Mutter zu sein. Die Lehre hat sie in der Zwischenzeit abgebrochen. Und irgendwann mussten auch die Eltern davon erfahren, dass sie Grosseltern sind.
Ja, also ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass ich es in einem Gespräch mit meiner Mutter kläre. Also meine Mutter hat sich extra dazu freigenommen. Und ja, ich war dann eigentlich los, Brötchen kaufen und kam wieder und dann stand meine Mutter schon weinend vor mir Und ich fragte sie dann nur, was los ist. Und sie meinte dann so, du solltest mir lieber sagen, wo du das Kind gelassen hast. Und da habe ich sie nur mit großen Augen angeguckt. Und dann zeigte sie mir einen Brief vom Krankenhaus, wo dann nochmal der Entlassungsbericht und alles drinne war. Ja, und da wurde mir das dann sozusagen an dem Tag auch abgenommen, dass ich meiner Mutter erzähle, was vorgefallen ist. Es war dann doch nicht so schonend, wie ich es eigentlich wollte. Aber meine Mutter hat es recht gut aufgenommen. Also sie hat gesagt, du hättest doch mit mir drüber sprechen können. Wir hätten schon irgendwie eine Lösung gefunden. Aber ich war in dem Moment einfach so, ich habe das alles so aussichtslos gefunden, die ganze Situation damals, in der ich steckte. Dass ich ihr halt irgendwie gedacht habe, naja, okay, irgendwann ist es auch zu spät, es zu sagen. Ich sag's jetzt lieber nicht und versuche dann danach irgendwie eine Lösung zu finden.
Mittlerweile ist der Darren 4 und Sarah Soltau hat von einem anderen Mann einen zweiten Sohn. Und sie ist mit ihrer neuen kaufmännischen Lehre. Der Vater von Darren hat nicht gewusst, dass sie schwanger ist. Und vom Kind will er bis heute nichts wissen. Bitter für Sarah Soltau. Hat sie heute manchmal ein schlechtes Gewissen, dass sie die Schwangerschaft von Darren verdrängt hat und ihn in eine Babyklappe gelegt hat?
Also so im Nachhinein habe ich halt, also ich finde es halt schade, dass ich nicht so genossen habe, weil ich halt weiß, wie es beim zweiten Kind war und dass es auch wirklich schön ist, das zu genießen, jeden seinen Bauch zu zeigen. Es ist einfach wunderbar. Ja, also dass ich ihn da reingelegt habe, das finde ich eigentlich jetzt nicht als Fehler oder das bereue ich auch nicht. Es war einfach in dem Moment der Weg, den ich gehe, also für mich gehen musste, sag ich mal, um weiterzukommen.
Werden Sie ihm das später mal erzählen?
Definitiv. Und ich denke mal, wenn er wirklich in einem Alter ist, wo er das gut verstehen kann, dann werde ich ihm das auch auf jeden Fall erklären und schon beibringen, dass es halt auch eine Zeit lang gab, wo es mir halt wirklich nicht gut ging und wo ich mich halt hätte nicht um ihn kümmern können.
Gegen Abtreibungen ist Sarah Soltau nicht. Für sie käme das aber nicht in Frage. Zurück in die Schweiz und auf Einsiedeln. Wird das Kind ins Babyfenster gelegt, dann geht der Alarm auch beim Spitaldirektor vom Spital Einsiedeln, Reto Jäger, los. Über die Medien kommuniziert das Spital auch mit der Mutter. So weiss sie, wenn sie Radio hört oder Zeitung liest, dass es dem Kind gut geht.
Bei uns ist es ja so, dass wir eben eigentlich peripher gelegen sind und auch die Erfahrung gemacht haben, dass also die Mütter unter Umständen recht weit heranreisen, um ihre Babys da dann können deponieren, wenn sie da einen günstigeren Weg haben. Weil es einfach für die Sicherheit von der Mutter und vom Kind und auch für die Gesundheit von Mutter und vom Kind gäbiger, wenn das regional näher wäre.
Aber wieso wisst ihr jetzt, dass die von weit weg oder von weit her anreisen?
Eben bei gewissen hat man halt einen Hinweis darauf, oder, dass sie von irgendwoher besonders kommen. Oder wir haben auch im einen Fall feststellen, dass das, glaube ich, in der Region Aargau oder in Baden irgendwo hat man können den Niederkunftsort ausfindig machen. Ja. Wenn man einen Platz gesehen hat, wo irgendeine Mutter offenbar anonym geboren ist und durch Spuren eben dann können genetisch den Zusammenhang herstellen und können feststellen, dass das Kind, das bei uns abgegeben worden ist, dort hat müssen geboren worden sein.
Das war 2002, wo man zu Baden im Kanton Aargau auf einem Friedhof eine Plazenta und eine Nabelschnur gefunden hat. Ihr hört den Doppelpunkt über das Babyfenster auf DRS1. Das Babyfenster zu Einsiedeln gibt es seit 11 Jahren. Einsiedeln als katholischer Wallfahrtsort mit einem grossen Benediktinerkloster hat eine lange Tradition mit ausgesetzten Kindern. Früher sind die Kinder auf die Klosterstege gelegt worden. Es verwundert darum nicht, dass das erste Babyfenster am katholischen Spital Einsiedeln ist eröffnet worden. An einem katholischen Spital, wo keine Abtreibungen gemacht werden. Die Stiftung Schweizerische Hilfe für Mutter und Kind, die das Babyfenster eingerichtet hat, ist explizit gegen Abtreibungen. Das zweite Babyfenster geht seit einer Woche am Spital Davos. Auch das von der Stiftung initiiert und finanziert. Anders als die Einsiedeln ist das Spital Davos konfessionell unabhängig und ein rein öffentliches Spital. Aber auch dort werden keine Abtreibungen gemacht, weil der Chefarzt von der Gynäkologie als Christ das so will. Gegen die Babyfenster waren bei der Eröffnung der Einsiedeln vor allem die Abtreibungsbefürworterinnen. Ihre Kritik ist aber, seit es die Fristenlösung gibt, weitgehend verstummt. Nochmal der Direktor vom Spital, der Reto Jäger.
Missbrauch oder Vandalismus haben wir eigentlich in den ganzen 11 Jahren nie festgestellt. Das ist auch etwas, wo man denkt, es könnte passieren, dass halt irgendwelche ein Scherzbolden da Babys würden einlegen oder sonst Schabernack treiben, und das ist meines Wissens nie vorgekommen.
Mir ist so ein bisschen aufgefallen, Kritiker sind verstummt.
Ja, das ist sicher darum, weil man eigentlich eben jetzt können zeigen, dass das Babyfenster eine positive Wirkung hat, dass es nicht übermassen genutzt wird. Also die kritischen Vorbehalte, die man hatte, bei der Errichtung des Babyfensters, waren im Wesentlichen zweierlei. Das eine war, dass man die Mütter leichtfertig dazu verleiten könnte, das Baby wegzugehen, einfach aus einer Laune raus. Und das zweite ist dass man im Prinzip dem Kind so Möglichkeit entzieht, den Herkunftsnachweis und den Herkunftskontakt eigentlich herzustellen. Und im ersten Fall hat man das ganz klar einfach durch die Frequenzen, die wir haben können aufzeigen, dass das nicht der Fall ist. Also es ist nicht im Wochenrhythmus das Baby abgegeben worden, sondern seit eben 7, 11 Jahren. Das ist etwa pro anderthalb Jahr ein Baby. Das ist ein vernünftiger Wert, sage ich jetzt einmal, wo zeigen, dass wirklich Mütter nur in einer äußersten Notlage zu dem Mittel greifen. Und das andere ist, mit der Verbindung zum Herkunftssystem, man hat eigentlich in der Mehrheit von diesen Fällen, haben die Mütter in irgendeiner Form ein Zeugnis von der Herkunft abgeben, indem sie einem Kind ein Schreiben mitgeben oder indem sie sich auch nachher später noch bei der Vormundschaftsbehörde melden und allenfalls sogar ihre Identität offenlegen.
Immer wenn ein Kind ins Babyfenster gelegt wird, geht innerhalb von einer Stunde der Alarm bei der Vormundschaftsbehörde Einsiedeln los. Der Gerhard Filiger ist Bezirksrat Einsiedeln und Ressortchef vom Sozialen. Bei ihm geht der Alarm los. Er hat ja aber 2 Stunden Zeit, ins Spital zu gehen. Ein besonderer Moment, auch für ihn.
Also beim ersten war es sehr emotional, oder? Zuerst war ich natürlich fast überfordert. Ich war frisch im Amt, ich habe nicht einmal das Dossier studiert noch. Und bin schon in Einsatz gekommen. Und zuerst musste ich die Unterlagen holen, was muss ich jetzt, oder? Und das Zweite, dieser Fasnacht, da bin ich auch im Dorf gewesen, in einer Fasnacht zum Zug. Und dann hat das Telefon geschellt. Und dann war natürlich die Fasnacht fertig für mich. Und ja, es ist schon emotional, vor allem, wenn man selber Kind hat, oder? Man sich vorstellt, ja, was geht da ab. Also es ist manchmal schon noch, es geht einem nach, ja.
Und trotzdem muss er als Amtsperson handeln.
Das heisst, man muss nachher einen Vormund einsetzen und der Vormund muss ja die Rechte übernehmen, die schon Eltern hätten. Also wenn jetzt das Kind krank wäre, muss eine Entscheidung gefällt werden, dann muss das der betreffende Vormund machen. Und der muss so schnell wie möglich eingesetzt werden, dass man das überhaupt kann. Wenn es ein gesundes Kind ist, ist es nicht so schlimm, wenn es ein bisschen länger geht. Aber wenn es jetzt vielleicht krank wäre, dann muss man natürlich Entscheidungen treffen, oder? Und das ist so der Ablauf, der erste Ablauf. Wir gehen einfach die Elternpflichten übernehmen, muss die Vormundschaftsbehörde. Und die muss ich präsidial einsetzen, weil wenn das am Wochenende oder zur Nacht ist, oder weiss ich nicht, kann es nur so gehen. Ja.
Mit Hilfe von der Stiftung Hilfe für Mutter und Kind, die die Babyfenster initiiert und gezahlt haben, werden Pflegefamilien gesucht. Übergangsfamilien, bis ein Kind zu den Adoptiveltern kommt. Erst nach einem Jahr kann ein Kind adoptiert werden, sagt Gerhard Filiger.
Die Übergangsfamilie ist eigentlich nicht in Einsiedeln. Man schaut da schon ein bisschen Distanz zu haben, dass es einfach Ruhe reinkommt, dass man das Kind einfach wirklich schützen kann vor halt den Medien und allem. Und wenn dann wirklich die Frage da ist und Fragen sind vom Kind mal, wenn das volljährig wird oder 16, 17 ist, dann hat es ja den Punkt Vormundschaft einsiedeln. Oder? Und dann kann es da, was wir haben, können wir ihm geben. Manchmal haben wir nichts, manchmal haben wir sehr wenig.
Das heisst also, die Briefe, die mit dem Kind in die Bettli gelegt werden, die bewahren die nachher auf, bis das Kind volljährig ist, bis es 18 ist?
Die sind bei uns, sofern als eins dabei ist. Manchmal ist nichts dabei.
Und mit 18 verschickt ihr die Briefe automatisch an die Kinder? Sucht ihr die? Oder müsst ihr Kind nachher an euch gelangen?
Also wir wissen schon, die Kinder sind, aber es muss von diesen Kindern ausgehen. Wir gehen nicht schauen, ein Kind vielleicht will gar nichts wissen, das weiss vielleicht von seinen Adoptiveltern, bist irgendwo adoptiert worden und dann ist Ruhe. Und das eine Kind will mehr wissen und dann wird es einfach da kommen. Aber wir tun nicht selber von uns aus auf die Kinder zugehen. Nein, das machen wir nicht.
Jetzt Gegenstände, die Kinder sind ja angelegt oder haben einen Shoppen dabei oder ein Tierchen oder so. Kommen die Sachen nachher zu euch oder gibt das Spital die direkt den Pflegefamilien bzw. den Adoptiveltern nachher später mit?
Das ist bei der Vormundschaftsbehörde. Weil wir brauchen ja gewisse Anhaltspunkte. Ich meine, es kann jeder sagen, ich habe das Baby dort hineingelegt. Und dann fragen wir vielleicht, ja, was hat es angehabt? Oder Also man kann sie dann natürlich medizinisch noch nachfolgen, aber so der erste Schritt, oder? Wenn jetzt da jemand kommt und sagt, ja, dann kann man nur schon mal fragen, ja, was hat es angehört, oder was für eine Farbe, oder x Sachen, oder? Und dann geht man natürlich den medizinisch den Beweis holen, aber der erste Moment, darum behalte ich mir das bei uns.
Er hat jetzt wie 7 Köfferli oder 7 Schachteln mit Sächeln drin oder Sachen, die Baby hatten, die bei euch jetzt verwahrt werden, die Spuren eigentlich von diesem Kind.
Das ist richtig, ja. Ja. Das machen wir so, ja.
Die Vormundschaftsbehörde macht aber Briefe auf, wenn ein Baby, das ins Babyfenster gelegt wird, einen dabei hat. Und sie versucht, die Eltern ausfindig zu machen und Hilfe anzubieten.
Wir wollen nur das Beste für ihn und es bricht uns das Herz. Aber wir sind nun mal nicht das Beste, was ihm geboten werden kann. Bitte behandeln Sie ihn gut und sorgen Sie gut für ihn. Er hat es verdient. Wir möchten gerne, dass sein Name Lars Leroy Jethro lautet. Es wäre schön, wenn das geht. Wir lieben ihn und werden immer an ihn denken. Bitte behalten Sie den Brief und zeigen Sie ihm den, wenn er alt genug ist, damit er weiß, dass er uns nicht egal war und ist.
Das ist ein Brief von einer Mutter, die ihr Kind in ein Babyfenster zu Lübeck gelegt hat. Die Vormundschaftsbehörde untersteht einer strengen Schweigepflicht. Darum ist vom Gerhard Villiger auch nicht zu erfahren, ob es schon mal eine Frau oder ein Paar gegeben hat, die das Kind aus dem Einsiedler-Babyfenster zurückhaben wollte. Anders die Schweizerische Stiftung Hilfe für Mutter und Kind. Der Präsident, der Dominik Mückler, erzählt.
Wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, einen Einsiedler, wo ein Paar durch Geburt in eine extreme Krise gekommen ist. Die haben nicht gewusst, was machen mit dem Baby. Haben sie ins Babyfenster gegeben. Nach 2 Monaten hat die Krise ist die vorbei gewesen. Sie haben sich gemeldet, haben das Baby zurückverlangt. Sie mussten einen DNA-Test machen. Man hat festgestellt, es sind die echten Eltern. Sie haben das Baby zurückbekommen. Und da sagen wir uns, das Babyfenster hilft auch, eine Krise zu überbrücken.
Wäre das nicht eher mit einem Beratungsangebot besser? Weil in 6 Fällen wissen die Kinder jetzt nie, woher sie kommen.
Das ist nicht wahr. In der Hälfte der Fälle wissen Kinder, woher sie kommen. Und teils Mütter haben sich gemeldet. Und sind aber auch nach längeren Gesprächen sind sie bereit gewesen, das Kind in eine offene Adoption zu geben.
Wieso wisst ihr das? Hat die Vormundschaftsbehörde euch gegenüber kein Schweigegebot?
Die Mütter haben sich zum Teil sogar bei uns gemeldet. Es hat sich eine bei uns gemeldet, 20 Minuten nachdem sie das Baby abgegeben hat. Da haben wir sie natürlich gefragt, warum haben sie das Baby abgegeben? Was hat sie dazu motiviert? Und dann hat sie gesagt, wissen Sie, ich bin in einer Sonne. Krise gesehen. Je weiter die Schwangerschaft vorgeschritten ist, desto grösser ist der innere Konflikt geworden. Und ich habe nicht gewusst, ich und aus. Ich habe nur gewusst, niemand darf wissen von dieser Schwangerschaft. Und ich selber kann das Baby nicht haben, ich darf es nicht haben. Und die Frau hat uns gesagt, wissen Sie, das ist für mich eine grosse Erleichterung gewesen. Das ist wie das Licht, das aufgegangen ist. Das Babyfenster hat mir geholfen.
Ganz so einfach, wie es der Präsident von der Stiftung Hilfe für Mutter und Kind schildert, ist es nicht für die Mütter und Kinder. Hier muss man relativieren. Das Deutsche Jugendinstitut, das vom Deutschen Familienministerium gefördert wird, hat 2011 eine Studie zu den deutschen Babyklappen herausgegeben. Im Rahmen dieser Studie ist festgestellt worden, dass in Deutschland die Zahl der Aussetzungen oder Kindstötungen trotz Babyfenster nicht zurückgegangen ist. Regina Ebi ist Professorin für Privatrecht an der Universität Luzern. Sie hat sich intensiv mit dem Babyfenster auseinandergesetzt. Als Gutachterin, die zuhanden vom eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement die Rechtmäßigkeit der Babyfenster abgeklärt hat. Strafbar macht sich eine Frau oder ein Paar nicht, wo das Kind ins Babyfenster legt. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die UNO-Kinderrechtskonvention und unsere Bundesverfassung sagen aber, dass man ein Recht darauf hat, zu wissen, woher man kommt. Das Recht auf Abstammung. Mit dem Babyfenster wird das Recht gehabt.
Mit dem Babyfenster, wenn man das propagiert und sagt, das ist eine gute Lösung für das Kind, dann sagt man auch, es ist wichtig, dass du mal einfach lebst und alles andere ist weniger wichtig. Also man nimmt dem Kind das Recht auf Abstammung. Und dann stellt sich natürlich gerade die nächste Frage. Rettet man dem Kind aber das Leben? Immerhin ist es nicht an einem Ort, wo es kalt ist oder kann sterben. Das stimmt. Aber die Frage ist für mich immer, was wären denn die Alternativen gewesen? Was hätten die Eltern gemacht, wenn es kein Babyfenster hätte gegeben? Hätten sie es wirklich in einen Küdersack da und weggerührt? Das sind Verzweiflungsdaten. Mütter, die das machen, unmittelbar nach der Geburt ihres Kind töten, aus dem Fenster werfen, fortgehen, das sind Verzweiflungstaten, das sind Mütter, die ihre Schwangerschaft häufig bis zum letzten Moment völlig verdrängt haben. Die Mütter, die zwar aus irgendeinem Grund das Gefühl haben, sie können ihr Kind auf keinen Fall selber aufziehen, sie wollen das Kind auf keinen Fall in ihrer Nähe haben, aber wollen, dass das Kind lebt, die finden auch ohne Babyfenster einen Weg. Früher hat man es vor Kirchentüren oder vor Pfarrhäusern ausgesetzt, heute vielleicht vor einem Einkaufszentrum am Morgen früh. Aber man unterscheidet eigentlich in der Psychologie ganz grundlegend zwischen Aussetzung zum Leben, eben einem Ort, wo das Kind geschützt ist, und Aussetzung zum Tod.
Aber was gäbe es denn für eine Alternative für die Mütter, wenn sie wirklich sagt, ich kann das Kind nicht grossziehen, ich bin überfordert, ich schaffe es nicht, von meiner Situation her, niemand weiss es, oder ich kann es auch nicht vom Migrationshintergrund vielleicht her. Was wäre denn die Alternative?
Die erste Alternative, wenn eine Frau eben über einen gewissen Bildungsstand verfügt und sich kann informieren kann, ist sicher die, dass man sagt, man macht eine ganz normale Geburt in einem Spital und gibt nachher nach Ablauf der Bedenkfrist, die man zwingend hat, das Kind zur Adoption frei. Es ist aber alles registerrechtlich völlig korrekt eingetragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es Situationen gibt, wo das für Frauen nicht in Frage kommt. Der hat es angesprochen, vielleicht Frauen aus Migrationshintergrund, Frauen, die enormen Druck haben aus der Familie, die Angst haben davor, dass jemand erfahren könnte. Da gibt es aber auch Möglichkeiten. Man könnte die als diskrete Geburt umschreiben. Der grosse Vorteil verglichen mit dem Babyfenster ist, dass die Frau eine betreute Geburt hat, in einem medizinischen Umfeld. Dann muss das Kind natürlich gemulden werden, also die Ärzte, die medizinischen Personen sind verpflichtet, das Kind nachher anzumelden. Aber die Mutter kann darauf bestehen, dass die Geburt nicht veröffentlicht wird und sie kann die Sperrung von diesen Daten verlangen, wenn sie ein Interesse daran hat, eben, dass ihr Name geschützt wird. Das bedeutet dann auch, dass wenn dann zum Beispiel bei der jungen Frau der Vater kommt und will wissen, ja, ist da ein Kind eingetragen von meiner Tochter, dass der die Information nicht überkommt. Oder dass die Information auch nicht an Fremdenpolizeibehörden zum Beispiel weitergeht. Ich denke, ein guter Weg wäre, dass man solche Angebote noch mehr propagiert. Verbunden natürlich auch immer mit Hilfsangeboten, die letztlich zum Ziel hätten, dass die Frau ihr Kind dann doch selber aufzieht und selber eben für das Kind kann sorgen.
Soweit die diskrete Geburt. Eine weitere Alternative wäre die anonyme Geburt. Anonym, aber mit ärztlicher Begleitung. Die anonyme Geburt haben die Eidgenössischen Räte 2009 Bach abgeschickt.
Gut, man muss noch einmal unterscheiden. Das, was eigentlich mehrfach übrigens auch diskutiert worden ist, ist eine sogenannte anonyme Geburt. Das ist nicht das Gleiche wie eine diskrete Geburt, wie ich es beschrieben habe. Anonyme Geburt würde wirklich bedeuten, dass nachher keine Spur in den Registern vorhanden ist. Das ist auch wieder problematisch, weil wir ja nachher nicht wissen, in was für ein Milieu kommt das Kind. Die Mutter ist rechtlich gesehen die Mutter und sorgeberechtigt. Also sie darf ihr Kind nach einer anonymen Geburt mitnehmen. Und dann wissen wir aber nicht, woher kommt das Kind. Es hat Fälle gegeben in Italien, wo effektiv die anonyme Geburt gebraucht worden ist von Kinderhändlern. Die haben also Frauen aus dem Ostblock zu anonymen Geburten nach Italien gebracht, sofort nachher die Kinder ihnen weggenommen und verkauft. Und das ist natürlich etwas, was wir hier auf keinen Fall wetten. Und es ist sicher eben auch so, dass die eidgenössischen Räte auch gefunden haben, das Recht vom Kind auf Kenntnis vor Abstammung geht vor. Bei einer diskreten Geburt, dass man also eigentlich Daten erfasst, aber einfach nicht bekannt gibt zum Schutz der Mutter, ist dort wie eine Zwischenlösung. 18 Jahre später ist auch die Lebenssituation dieser Frau vermutlich ganz eine andere. Man könnte dann mit diesen Daten ähnlich umgehen wie bei einem Adoptivkind, wenn es 18 ist. Dass man also eigentlich mal den Namen und den Heimatort oder die Nationalität der Mutter bekannt gibt, aber nicht die aktuelle Adresse. Und wenn das Kind einen Kontaktwunsch hat, versucht mit dieser Frau Kontakt aufzunehmen, ihr sagt, das Kind möchte gerne jetzt einen Kontakt herstellen und dann kann die Mutter sich dazu äußern, ob sie das will oder nicht. Aber wenigstens hat das Kind eine Minimalinformation. Und die hat sie eben beim Babyfenster, hat das Kind die Information gar nicht. Und bei einer anonymen Geburt auch nicht.
Jetzt, man hat immer noch von den Müttern, es braucht einen zweiten Teil dazu, die Väter, die gehen eigentlich in dieser ganzen Diskussion auch immer ein bisschen verloren.
Das ist richtig. Und das sehe ich ein weiteres Problem da drinnen. Es ist ja nicht immer so, dass der Vater von diesem Kind jetzt ein Bösewicht wäre. Wir wissen es einfach nicht, wer das ist. Vielleicht ist es auch jemand, der sich sehr engagiert um das Kind kümmern würde, der vielleicht selber würde sagen, wenn er darum wüsste, Ich übernehme die Verantwortung, ich ziehe das Kind selber auf, vielleicht mit einer neuen Partnerin, vielleicht alleine. Und solange das Kind registerrechtlich nicht erfasst ist, keine Mutter hat im Register, gibt es auch keine Möglichkeit, einen Vater im Register einzutragen. Das heisst, der Vater, der genetische Erzeuger, der wird völlig entrechtet.
Stefan Unbekannt steht auf seinem ersten Krankenkassenausweis, wo in sein Fotobuch hineingeklebt ist. Der Stefan Unbekannt ist seit fast 20 Jahren der Stefan Hofmann. Im Oktober 1991 war es gewesen, während dem Abendverkauf, wo zwei Studenten das Findelkind in einem Babytragkörbli im Stegenhaus von der Berner Buchhandlung Stoffacher gefunden haben. Im Laden hat die frühere Bundesrätin Elisabeth Kopp gerade eine Lesung abgehalten. Neben dem Körbli ist eine Sporttasche gestanden, drin ein Babykleidli, ein warmer Schuppen, ein Stoffbär und ein Plüschuhu. Die Polizei ist informiert worden und das Findelkind ist ins Berner Kinderspital gebracht worden. 2 Wochen später ist das Findelkind, das im Spital von einer kinderkranken Schwester den Namen Stefan bekommen hat, zur Familie Hofmann gekommen. Diesen Namen wollten Hofmanns nicht ändern, auch nicht, als sie den Stefan 2 Jahre später adoptiert haben. Der Stefan war nicht das erste Findelkind, das Terry und Paul Hofmann grossgezogen haben. 2 Findelkinder, sind die sich ähnlich gewesen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Es sind wirklich 2 Kinder, die vielleicht gar nicht unterschiedlich hätten können sein. Und dabei haben wir uns vorgestellt am Anfang, dass sie dann die Kinder, die einander am besten unterstützen und helfen in der Familie, weil sie das gleiche Schicksal hatten. Es hat dann nicht ganz so funktioniert. Das eine von diesen Beten hat dem anderen mal gesagt, du hast ja nicht einmal ein Körbli gehabt.
Also. Das war der Stefan, der das Körbli hatte.
Das war der Stefan, als er klein war. Und einen menschlichen, allzu menschlichen Zug, wie wir es haben. Wir finden noch einen, der es noch etwas schlechter hatte, was uns noch ein bisschen aufwertet.
Das zweite Findelkind, das war der Fabian.
Ja, der Fabian hatte es wirklich auch viel schwerer gehabt. Er ist im öffentlichen WC, bei einem Sportplatz ausgesetzt worden und wäre auch fast gestorben. Er hat sicher schwer gelitten und ich denke, er leidet noch jetzt viel stärker dran als der Stefan.
Inwiefern?
Auf einmal hat er halt durch die Aussetzung und die speziellen Umstände, also die enorme Unterkühlung, dass man ihn erst in letzter Sekunde noch verwutscht hat, hat er Schädigungen davon getragen, wo er einfach auch darunter gelitten hat. Und dann auch der Unterschied gespürt zu einem Stefan, der halt eben in seinem warmen Bettchen war und die Kleidchen daneben und so. Und er hat dann für uns auch nachvollziehbar das Gefühl gehabt, er sei echt der Ärmste. Und das hat er durchgezogen bis jetzt ins Erwachsenenleben. Weil er hat sogar seine Mutter gelernt kennen. Und das war für ihn nicht eine Beruhigung, sondern eigentlich noch einmal ein Problem.
Mutter und Kind haben nie zueinander gefunden, sagen Terry und der Paul Hofmann. Da hätte es der Stefan besser gehabt. Obwohl er bis heute nicht weiss, wer seine Eltern sind. Dass er ein Findelkind ist, hat der Stefan Hofmann immer gewusst. Bei Hofmanns ist er in eine spezielle Familie mit Lieblichen und einem Haufen Pflegekind gekommen. Hofmanns für eine heilpädagogische Lebensgemeinschaft. Zur Familie gehören die lieblichen Kinder, der Stefan als Adoptivkind und über 10 Pflegekinder. Hofmanns arbeiten mit jungen Frauen, die leere Mütter sind. Bei ein paar klappt es, bei anderen nicht. Die gehen dann wieder und lassen ihre Kinder zurück als Pflegekind bei Hofmanns. So ist das Berner Findelkind, wie der Stefan von den Medien bezeichnet worden ist, mit ganz vielen Geschwistern aufgewachsen. Und weil jedes Kind eine spezielle Geschichte hatte, hat jedes Kind seine Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte immer wieder hören.
Also ich glaube, das ist relativ früh mal gekommen. Also einfach sobald ich auch konnte reden und auch ein bisschen checken, was eigentlich noch dahinter ist. Aber eben, ich habe immer mit Mal und Paar einfach darüber geredet und sie hat gefragt und so. Und eben, ja, wer könnte meine Mutter sein oder so, wieso hat sie mich aussetzen können. Und dann haben wir uns eigentlich, glaube ich, so eben auch ausgemalt, dass sie auch einfach in einer Notsituation war, die einfach das Beste für mich wollte. Und das glaube ich eigentlich immer noch. Weil tatsächlich sind ja auch so gestanden, jetzt mit Körbchen, Shoppen und alles. Es hat eigentlich schon für eigentlich auch eben Zuneigung auch gezeigt, eigentlich in dem Sinn. Aber ja, als ich ein bisschen grösser geworden bin, hat es mich dann schon, also habe ich auch gemerkt, dass ich eben doch noch ein bisschen, dass mir noch etwas fehlt und so und einfach auch darüber reden. Und dann habe ich ab und zu, bin ich auch also zu einem Therapeut gegangen und so und das dort besprochen. Aber ja, ich habe einfach gemerkt, dass es einfach zu mir gehört und einfach ein Bestandteil von mir ist. Und ich bin auch froh, dass es so ist rausgekommen und dass ich, ja, ich bin eigentlich auch froh, dass ich bin ausgesetzt worden, kann ich jetzt auch so sagen. Ja, das bin einfach ich.
Und wieso froh fast darum ausgesetzt worden sein?
Ja, ich bin froh, dass ich in dieser Familie bin genommen worden und dass ich auch in dieser Familie darf leben, ja. Und ich möchte eigentlich nicht in einer anderen Familie leben. Ja.
Hat es auch mal so, vielleicht auch Zeiten gehabt, mal wirklich eine Wut gehabt, irgendwie Gottfried, wieso und wie alle anderen wissen, oder das heisst noch gleich zum Grossvater oder irgendetwas, gehabt, das hat er ja dann nicht.
Ja, also Wut eigentlich nicht in dem Sinn, aber ich habe mich einfach aber gefragt, ja, aber ich so, von wo komme ich und so, ja, wo ist jetzt echt meine Mutter oder so und einfach so. Aber eigentlich, das war mehr so ein kleines Fragen, einfach ein Wundern. Aber er wollte nicht, dass ich jetzt gedacht, ja, warum hast du mich ausgesetzt oder so. Weil, ja, es ist mir ja immer prächtig gegangen. Also von dem her hatte ich ja auch keinen Grund dazu. Aber einfach, was auch war, dass einfach so plötzlich habe ich mich einfach irgendwie wie allein gefühlt. Also es ist einfach so, über Jahre habe ich das immer gehabt, einfach ganz selten, vielleicht einmal alle drei Monate oder so. Und es war vielleicht auch nur ein paar Minuten gewesen, aber es war einfach so ein beklemmendes Gefühl gewesen, dass ich irgendwie allein bin auf dieser Welt. Aber das ist auch, ja, damit habe ich auch gelernt umzugehen und ich weiss, dass es wieder vorbeigeht.
Hast du das Gefühl, vom Alleinsein mit in einer Grossfamilie, einfach plötzlich ist das so beklemmend gekommen?
Es ist einfach so, ja, es ist noch schwierig, das zu beschreiben. Ich denke, das versteht auch niemand, aber es ist einfach von einer Sekunde auf die andere, hast du einfach das Gefühl, ja, du bist jetzt irgendwie wie alleine, zum Beispiel irgendwie am Nordpol und deine Verwandten und alle die Leute, die du gerne hast, sind am Südpol, einfach so in dem Sinn. Du kannst es einfach so weit nicht warnen, dass du eigentlich von deinen Liebsten umgeben bist, aber ich denke, das hat eben auch damit zu tun, dass ich manchmal eben irgendetwas vermisse, was ich auch nicht kenne. Also sei es jetzt eben meine Eltern, also meine lieblichen Eltern oder so.
Wo der Stefan zweijährig war, ist Heino Hoffmanns adoptiert. Kein leichter Entscheid. Der Paul Hoffmann, der Adoptivvater, erinnert sich.
Und das war schon noch speziell, den Entscheid dann auch zu treffen, dass wir den Stefan eben adoptiert haben, weil eigentlich den Kindern und den Müttern einen Raum zu bieten bei uns, ist auch unser Beruf. Und wo nachher die Anforderung kam, ist, wir geben jetzt den Stefan frei zur Adoption, wären ihr bereit, den zu adoptieren? Haben wir gesagt, es ist noch relativ schwierig, die eigene Arbeit zu adoptieren und nachher quasi für das Kind aufzukommen, wie wenn es ein liebliches wäre. Und mit allen können wir das einmal nicht machen, oder? Aber im Fall von Stefan ist es einfach so gewesen, dass er eigentlich durch seine ganze Geschichte und die zwei Jahre, die wir zusammen hatten am Anfang, es klar war, dass er so traumatisiert war durch das Ganze, dass wir gedacht haben, der überlebt es nicht, nochmal verpflanzt zu werden. Also der Bruch, den er erlebt hat, mit zwischen ein paar Tagen und drei Wochen alt, hat die Polizei gesagt, bei der Aussetzung. Der Bruch ist sehr, sehr tief und sehr tief beim Stefan gewesen. Er hat jede Nacht eigentlich Panikanfälle gehabt und wir konnten uns schlecht vorstellen, dass er, nachdem dass er zwei Jahre bei uns war, dass das dann an einem anderen Ort nochmal so hat müssen sein.
Wie war das für euch, Terry Hoffmann?
Ja, der Anfang, die ersten anderthalb Jahre vor allem, das war, glaube ich, auch doch die intensivste Zeit in meinem Leben gewesen. Weil der Stefan bis zu 30 Mal pro Nacht gekommen ist. Und das heisst, da bleibt nicht mehr viel Schlaf für. Und zeitweise haben wir dann ab und zu mal jemanden müssen haben, der über Nacht hat geholfen ablösen. Weil es mir gedacht hat, ich möchte gar nicht mehr. Aber allermeistens war der Fall klar gewesen, selber dran sein, selber schauen, weil es ja um Bindung gegangen ist. Und der Stefan hat oben geklammert und untergestüpft. Und so haben wir die Botschaft verstanden, dass er herausfinden möchte, ob wir auch aufgeben oder nicht. Und die Antwort hat klar müssen, sind wir gar nicht auf.
Der Stefan ist auch darum zu Hofmanns gekommen, weil die Vormundschaftsbehörde und auch Hofmanns immer ein bisschen die Hoffnung hatten, die Mutter meldet sich. In loser Folge haben die Medien am Anfang über das Berner Findelkind berichtet. Und immer wieder haben Hofmanns über die Medien mit der Mutter kommuniziert, es hätte auch einen Platz für sie bei ihnen. Der letzte Zeitungsbericht ist vor einem halben Jahr über das Berner Findelkind geschrieben worden. Gedanken dazu hat sich der Stefan Hofmann nicht gross gemacht.
Ich meine, es hat sich jetzt seit 20 Jahren nicht mehr gemeldet und ich erwarte es auch nicht. Aber falls es passieren würde, denke ich, ja, ich wäre vielleicht schon überrascht. Also erstens mal, weil es eben nach so einer langen Zeit wäre. Aber ja, es wäre noch speziell, wenn das wirklich mal passieren würde. Aber ja, es ist nicht so, dass ich es eigentlich unbedingt möchte oder ja, erwarte.
Der Stefan Hofmann ist heute erwachsen. Ein muskulöser, imposanter junger Mann. Mit kurzen, dunklen Haaren, auf der Seite ein bisschen kürzer als oben, eine moderne Brille. Braunbrönt ist er frisch zurück aus den Ferien und er hat den Rest gerade hinter sich. Gleich macht er ein Praktikum in einem Hotel. Nachher will er vielleicht Sport studieren. Letztes Jahr hat er die Wirtschaftsmittelschule abgeschlossen und Berufsmatur gemacht. Auf Facebook hat er wegen seinem eher dunklen Typ Buenos Aires als Geburtsort eingetragen. Zu Argentinien fühlt er sich irgendwie besonders zugezogen, sagt er. Der Stefan Hofmann trägt einen goldenen Siegelring. Eine Praktikantin von seinen Eltern hat mal so einen getragen und er hat ihm gefallen. Also hat er sich auch einen zur Konfirmation gewünscht. Und weil er ihn beim Gangeln im Meer mit seinem Adoptivvater verloren hat, hat er sich zum 18. Geburtstag nochmal der gleiche gewünscht. Und noch etwas ist dem Stefan Hofmann nebst dem Siegelring wichtig. Sein Babykörbli, das er drinnen gefunden worden ist.
Ja, das habe ich immer noch. Das ist in meinem Zimmer, neben meinem Bett, in einem Gestell. Es ist einfach immer noch so eingerichtet, wie es war, mit dem Decheli und alles. Ja, das gehört halt einfach zu mir. Es ist halt auch, ja, mein erstes Bett sozusagen. Und darum ist es auch immer bei mir im Zimmer, auch wenn ich es jetzt nicht vielleicht jeden Tag anschaue oder damit irgendwie etwas mache. Aber es ist einfach da.
Wie denkt das Berner Findelkind über Babyfenster?
Ja, wenn ich jetzt so überlege, ob ich jetzt mein Kind in eine Babyklappe tun oder nicht. Also, ich würde es auch ändern, einfach auf meine Art, wie ich ausgesetzt bin, das machen, weil, ja, ich finde jetzt Babyklappe, hast du auch so eine Kiste, wo man es drin tut und so. Und hast so ein bisschen, ja, es wirkt so ein bisschen, sage ich jetzt mal, so ein bisschen industriell mässig. Man tut einfach das Kind nicht mehr rein, dann wird es dann geholt und so. Aber ich würde es, ja, ich würde es auch Angst aussetzen. Es gibt immer noch so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen einen persönlicheren Touch, sage ich jetzt mal. Ja, ich würde mir den Ort sicher auch speziell aussuchen, denke ich jetzt mal. Also ich denke auch, also meine Mutter hat, oder, also ja, meine Mutter, liebliche Mutter, hat sicher eben jetzt den Stoffacher auch aus irgendeinem Grund ausgewählt und hat jetzt nicht einfach gedacht, ja, der erste Ort nehme ich und dort tue ich es nachher. Ja, ich finde es schon noch speziell. Es gibt eben halt eine Verbindung zu dem Ort, wo man nachher ist ausgesetzt worden. Weil ich bin auch immer über Jahre immer wieder dort hergegangen, in das Stegenhaus. Und dann sind wir es anschauen, also mit den Eltern und so. Und ja, das ist bei einer Babyklappe ein bisschen anders. Dort werden dann vielleicht ja mehrere Kinder ausgesetzt und so. Da kannst du dann nicht immer wieder schauen und so. Das ist ja nichts Spezielles eigentlich so.
Das Berner Findelkind, der Stefan Hofmann, weiss zwar nicht, woher er kommt, aber er weiss, wo er hergehört.
Der Doppelpunkt Baby Fenster, eine Sendung von der Regula Zinder. Und ihr findet übrigens eine Bildergalerie zu dem Doppelpunkt und euch ein Bild von Stefan Hofmann auf der Internetseite deres1.ch. Briefe, die in dem Doppelpunkt Sandra Werner gelesen hat, das sind Briefe, die übrigens Mütter ihre Kind mitgegeben haben, wo das Kind ins Babyfenster zu Lübeck gelegt haben.
Doppelpunkt.
Der Doppelpunkt Babyfenster, den könnt ihr übrigens auch nachhören im Internet unter deres1.ch oder beim Radiokiosk, radiokiosk.ch, ein CD bestellen, ebenfalls unter der Telefonnummer 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.